NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Bettina Hoppe liest die zweite von 6 Folgen des Romans Das Fest von Lucy Fricke. Jakob will seinen 50. Geburtstag nicht feiern. Der einst gefeierte Filmregisseur arbeitet nicht mehr, er fühlt sich ausgebrannt, deprimiert und alt. Sein 50. ist ein Abgrund für ihn. Doch da erscheint seine alte Freundin Ellen mit Champagner und einer Badehose als Geschenk. Es ist ein heißer Berliner Sommer und sie gehen ins Freibad. Dort hatte er früher zuverlässig jeden Morgen seine Bahnen gezogen. Diese Gewohnheit ist ihm aber seit vielen Jahren abhanden gekommen. Im Becken ist da auf einmal neben ihm seine ehemalige Partnerin Inken mit ihrem Sohn Eugen, 10 Jahre alt. Genauso lange, wie sie getrennt sind. Denn Inken wollte unbedingt ein Kind, Jakob aber nicht, weil er, Zitat, Angst vor sich als Vater gehabt hat. Sein eigener Vater war ein jähzorniger Alkoholiker. Inken hat sich nach langem vergeblichen Warten einen anderen Partner gesucht, Oliver, ihren Zahnarzt. Jakob könne doch noch immer Vater werden, sagt sie zu ihm. Das täte ihm bestimmt gut, so ein neues Leben. Aber für Jakob ist das keine Option.
Er sei neulich bei einer Taufe gewesen, erzählte Jakob. Da hätten nur grauhaarige und kahlköpfige Männer in der Kirche gesessen. Kein Vater unter 50. Wo solle das hinführen? Er schob sich eine Scheibe Fenchelsalami in den Mund, ein Stück Baguette und blickte zum Sprungbecken. Die Laune dort schien immer besser zu werden. All die Anfeuerungsrufe, der Jubel und Applaus ließen ihn auf eine gute, lange nicht gespürte Art unruhig werden. »Wie alt ist er eigentlich?«, wollte Jakob wissen. »Eugen oder Oliver?« »Wer ist Oliver?« »Der Vater.« »Ich versuche sehr ernsthaft kein Interesse für ihn aufzubringen.« »Er ist letzten Monat 10 Jahre alt geworden.« »Das ging schnell«, sagte Jakob leise. Inken begann, von der rennenden Zeit zu sprechen. Ein Empfinden, das Jakob auf die ewige Wiederholung des Gleichen zurückführte. Auf einen Mangel an Überraschungen, an Aufregung, Neugier. Auf die Tatsache, dass das Leben dünn wurde, sich wegschlich, wenn man nicht aufpasste. Jakob verstummte und rechnete. Es war Silvester gewesen, ausgerechnet Silvester, als er sie verließ. Als hätte er aufräumen und alles Überflüssige entsorgen wollen an diesem letzten Tag des Jahres. Bereit sein wollen für Neues. Als wäre an einem 1. Januar jemals ein vielversprechender Anfang möglich gewesen. 2 Tage später war sie ausgezogen. Es war armselig gewesen. Er war armselig gewesen. Kaum ein Wort hatte er herausbekommen, alle Schuld auf sich genommen, harmoniesüchtig, wie er war. Mit einem leisen »Tut mir leid« hatte er sich aus der Beziehung verabschiedet und auf Nachfrage, was genau ihm leid tue, ein »Alles« hinterhergeschoben. Dass sie Mutter geworden war, hatte er erst Jahre später erfahren. Ihr vermeintlich gemeinsamer Freundeskreis hatte sich damals in 2 Hälften geteilt. Jeder ging dahin zurück, wo er hergekommen war. Er wusste noch, dass er erstaunt, eigentlich erschüttert gewesen war, wie wenig sichtbare Spuren eine 10-jährige Beziehung hinterließ. Inken hatte nicht einmal ihr Deo zurückgelassen. Sie verschwand aus seinem Leben, aus der gemeinsamen Wohnung, als wäre sie nur kurz und zufällig dort zu Gast gewesen. »Das ging schnell«, sagte Jakob noch einmal und drehte den Kopf zu ihr hin. Inken sah starr geradeaus, sie konnte ihn nicht anschauen. »Ich habe es nicht gewusst«, sagte sie, »dass ich schwanger war. Ich hatte keine Ahnung, es war gerade erst passiert.« »Kanntest du ihn? Gut, meine ich?« Jakob wusste, dass er nicht der Vater sein konnte. Er hatte damals schon seit Monaten auf dem Schlafsofa übernachtet. Aus Angst vor ihrem Körper, ihrer Sehnsucht, dem immer gleichen Schweigen. Er hatte sich innerlich längst aus dem Staub gemacht, ohne zu wissen, dass sie ihm wie immer weit voraus gewesen war. »Ja«, sagte sie, »es ging schon ein paar Monate.« »Du hattest also eine Affäre?« Inken nickte. Sie sah ihn an mit einem Blick, der um Verzeihung zu bitten schien. Jakob ließ sich nach hinten fallen, streckte sich auf der Decke aus, er schloss die Augen. Das Mittagslicht tauchte die Gedanken hinter seinen Lidern in flackerndes Orange. Es roch nach Pommes und Sonnencreme und er musste lächeln. Was er fühlte, war eine einzige umfassende Befreiung. All die Jahre hatte er ein schlechtes Gewissen gehabt, sich Vorwürfe gemacht und diese ganze elende Schuld, die er sich nur allein gegeben hatte, All das löste sich auf. Es war ein Lächeln, als würde er zum ersten Mal das Meer sehen. »Es tut mir leid«, sagte Inken. »Das muss es nicht.« Jakob hatte lange nichts mehr so glücklich gemacht. Er blickte in den viel zu blauen Himmel, hörte das Zwitschern von Vögeln, ohne auch nur einen einzigen zu sehen. Noch besser wäre diese Erkenntnis vor 10 Jahren gewesen. Aber sei es drum, vielleicht hätte er dann nicht diese Erlösung empfunden. »Du bist gar nicht böse? Entsetzt? Verletzt?« fragte sie. »Nichts von all dem. Ich weiß auch nicht.« Wenn sie es nicht so hassen würde, würde er sich jetzt entschuldigen. Er setzte sich wieder auf und fragte, wer der Mann sei. Denn das wollte er dann doch wissen, unbedingt sogar. »Oliver«, sagte Inken. »Kenne ich den?« »Mein Zahnarzt.« Jakob konnte sich nicht erinnern, wann er zuletzt so laut gelacht hatte. Die anderen Gäste sahen zu ihnen herüber, mit diesem trüben Neid, weil es woanders was zu lachen gab. »Du machst Witze. Dein Zahnarzt. Kein Mensch verliebt sich in seinen Zahnarzt. Er ist sehr sanft. Aber vor Zahnärzten hat man Angst, in die verliebt man sich nicht. Hat man nicht vor allem Angst, was man liebt?« »Ach, Inken.« Er trank einen Schluck vom Vino Verde, der langsam begann, ihm zu schmecken. Dass er den nicht mochte, hatte er immer verpasst, ihr zu sagen. Manches wurde in einer Beziehung zur Gewohnheit, obwohl man sich nie dafür entschieden hatte. Verschwiegenheiten und Lügen. Beides schliff sich ein, bis man glauben konnte, die gesamte Konstruktion sei verfault. Dann kochte man gemeinsam, erzählte sich Geschichten vom Tag, sprach über Politik und Kultur. Es war, als hätte man Schimmel im Haus und würde nur die Wände neu streichen. »Jetzt verstehe ich endlich, warum du so oft beim Zahnarzt warst«, sagte er. »Alle paar Wochen bist du dahin. Das hat mir Respekt eingeflößt.« »Das war wegen meiner Parodontose.« »Und hast du die noch?« »Ja, ist chronisch.« »Wie praktisch.« Sie lachte und meinte, er solle sich vielleicht auch eine zulegen. »Habe ich längst«, sagte er. »Aber mein Zahnarzt ist ein alter Iraner.« Inken wollte wissen, ob da wirklich niemand sei in seinem Leben, was er nur verneinen konnte. Freunde, natürlich, die habe er, allen voran seine gute alte Ellen. Die sei da, immer schon da gewesen. Er wisse auch gar nicht, was er ohne sie machen würde. Trotzdem sei es einer seiner größten Irrtümer gewesen, zu denken, er komme ohne feste Beziehung durchs Leben. Vielleicht hatte er das lediglich gehofft, aber zu niemandem zu gehören, das war, als blickte man auf einen Kompass ohne Nadel. Es war schwierig loszugehen, wenn niemals jemand vorausging und niemand jemals sagte, jetzt geh. Ihre Umarmung war ungelenk, wegen der fehlenden Kleidung und weil sie für derart schutzlose Umarmungen noch nicht wieder bereit waren oder nie wieder bereit sein würden. Jakob spürte die Haare an seinem Arm sich aufstellen und war fast erleichtert, als er über sich eine fremde Stimme hörte, die fragte, wer er sei. Vor ihnen schüttelte Eugen seine nassen blonden Haare aus. Nichts an ihm erinnerte ihn an Inken. Vor Jakob stand ein vollkommen fremder Junge. »Jakob«, sagte sie und ließ ihn endlich los, »einer meiner besten und ältesten Freunde.« Der Junge blickte ihn skeptisch an und sagte leise, unhörbar fast, seinen Namen. Eugen hockte sich neben ihn und warf sich eine Olive in den Mund. Es war das erste Mal, dass Jakob ein Kind sah, das glücklich eine mit Anchovis gefüllte Olive lutschte. Ob er seinen Sprung gesehen habe, wollte er wissen, und Jakob beglückwünschte ihn dazu. Das habe er sich in dem Alter nicht getraut, sagte er. »Ja, die Kinder sind heutzutage weiter«, meinte Eugen. »Kannst du denn überhaupt springen?« »Nein«, sagte Inken. »Ja«, sagte Jakob und stand auf. »Den Zehner traust du dich eh nicht«, wusste Eugen. »Stimmt«, sagte er, »mir reicht der Fünfer.« Inken sah ihm nach, seinem Gang, der inzwischen mehr schleppend als lässig war, seinem breiten Rücken, von dem sie lange geglaubt hatte, er könnte sie durchs Leben tragen. »Tu es nicht«, rief sie ihm hinterher, doch er wollte sie schon nicht mehr hören. Jakob wartete durch eine Horde Kinder und stellte sich am Sprungturm an. Es war wohl 35 Jahre her, dass er zuletzt das Schwingen eines Sprungbretts unter sich gespürt hatte, die Aufregung, die Vorfreude, und in all diesen Jahren war die Angst gewachsen. »Wir sterben alle als Feiglinge«, dachte er und richtete seine Wirbelsäule auf. »Noch 20 Sommer, Jakob.« Sein Körper wippte am Ende des Brettes. Nur einen Schritt noch, dachte er. Einfach fallen lassen. Nichts tun, um Gottes Willen nicht drehen. Nicht mit dem Bauch zuerst aufkommen. Nicht nach unten, niemals nach unten schauen. Und er sprang. Hinein in die Herrlichkeit des freien Falls. Jakob spürte sein Gesicht flattern und er lächelte, während er fiel. Er lächelte, als sein Körper den Schwerpunkt verlor und sich in der Luft zu drehen begann. Erst als er ins Wasser schoss, den Kopf voran, da schloss er die Augen und betete. Am Beckenrand stand Inken, sah seinen Körper orientierungslos durchs Wasser paddeln. Sie streckte eine Hand nach ihm aus, dabei hätte er sie lieber applaudieren sehen. »Alles in Ordnung?« fragte sie. »Alles wunderbar«, sagte er, lehnte seinen Kopf an die Kacheln und atmete tief durch. »Deine Lippe blutet.« »Ja, ich habe den Boden geküsst.« Sein gesamter Mund schmerzte, die Lippen, die Zähne, sogar das Zahnfleisch. Inken meinte, er solle aus dem Wasser kommen, dann werde sie es sich ansehen. Er war sich nicht sicher, ob er das wollte. Mit der Zunge tastete er seinen Mund ab. Die Innenseite der Oberlippe war eingeschnitten. Unten hatten sich die Zähne ins Zahnfleisch geschlagen. Jakob hatte das ungute Gefühl, dass sie nicht mehr alle festsaßen, wie Milchzähne, bevor sie ausfielen. Er stieg aus dem Wasser und schenkte Inken ein schüchternes, blutiges Lächeln. Auf der Decke saß Eugen, der ihn fassungslos anstarrte. Jakob schüttete Vinho Verde in seinen Becher und leerte ihn, ohne abzusetzen. »Lass mich gucken«, sagte Inken. »Nun mach mal den Mund auf.« Er sah aus wie ein Zahnarzt, roch wie ein Zahnarzt, trug das Poloshirt eines Zahnarztes. Jakob blickte in Olivers Gesicht, das sich über ihn gebeugt hatte. »Erstaunlich reine Haut«, dachte er. »Ein Gesicht ganz ohne Makel. Frisch rasiert und zu viel Aftershave.« Sie beide verband das Größte, was zwei Männer miteinander verbinden konnte. Sie hatten sich in dieselbe Frau verliebt, der eine früher, der andere später. Davon abgesehen verband sie, soweit Jakob das auf den ersten Blick erkennen konnte, rein gar nichts. Oliver klopfte sanft an Jakobs Zahn, untersuchte ihn mit der Sonde, bevor er ihn sich mit einem Spiegel von der Rückseite ansah. »Da ist nichts zu retten«, erklärte er und sprach von einem ungünstigen Bruch, nur einen knappen Millimeter unterhalb vom Zahnfleisch, auf ganzer Linie angeknackst. Er sagte, er müsse den Zahn entfernen, vollständig. Sie würden später einen Termin ausmachen für ein Implantat. Das sei alles gar kein Problem, versprach er. Aber der alte Rest müsse sofort heraus. Er spritzte Betäubungsmittel in Jakobs Zahnfleisch und verließ den Raum. Draußen hörte er ihn leise mit Inken sprechen. Und es tat Jakob gut, dass sie in der Nähe war, dass er nicht allein war an diesem Tag, auch wenn er genau das am Morgen noch hatte sein wollen. Er fühlte, wie der Schmerz nachließ, wie jegliches Gefühl aus seinem Mund verschwand. Mit einer Assistentin kehrte Oliver zurück. Jakob sah sie nur kurz an und schloss die Augen. Er wollte all die Instrumente, die Zangen, Pinzetten, Skalpelle nicht sehen. Sie legte den Absauger in seinen weit geöffneten Mund. »Du wirst nichts spüren«, behauptete Oliver, als verstünde er etwas von diesem Thema. Aber Jakob spürte sehr wohl etwas. Etwas, das er erst für Angst vor dem Zahnarzt hielt, das sich dann aber als Abschiedsschmerz zu erkennen gab. Und in Abschieden war er nie gut gewesen. Nur ein Zahn, versuchte er sich zu sagen. Viel besser als ein Bein oder eine Niere. Er spürte ein Kratzen an der Wurzel und meinte, sie zögen ihm das Dasein selbst aus dem Kiefer. Hier liege ich an meinem 50. Geburtstag auf einem Zahnarztstuhl und lasse mir vom Mann meiner Ex-Freundin die kümmerlichen Reste meines Schneidezahns entfernen. Hätte er gekonnt, hätte er gelacht. Es war so erbärmlich alles. Der Absauger wurde ausgeschaltet, das Dröhnen in seinem Kopf ebbte ab. Oliver nickte ihm fachmännisch zu, warf seine Handschuhe in den Mülleimer und verließ den Raum, den nun Inken leise betrat. Hilflos lächelte Jakob sie an mit tauben Lippen. »Jetzt bist du noch schöner«, sagte sie. »Die Zahnlücke verleiht dir etwas Verwegenes. Du siehst aus wie einer, der sich ins Leben stürzt.« Es war ihm aus rein körperlichen Gründen nicht möglich, ihr zu widersprechen. »Ob sie ihm ein Taxi rufen solle?«, fragte sie, und Jakob hob stumm den Daumen. Nach Hause zu fahren und sich selbst zu bemitleiden, das hielt er für eine gute Aussicht. Vielleicht konnte er Ellen einladen und ihr an dem ganzen Schlamassel die Schuld geben. Es war sogar noch Champagner da. Sie könnten anstoßen auf seinen großen Sprung, den sie leider verpasst hatte. Jakob wankte vom Stuhl und Inken begleitete ihn nach unten, drückte seine Hand, wie sie wahrscheinlich die Hand ihres Sohnes drücken würde, liebevoll, aber fernab jeder verliebten Magie. Er solle Bescheid sagen, wenn er noch etwas brauche, sagte sie. Sie sei erreichbar. Über das Kopfsteinpflaster rollte sein Taxi heran. Die Straße lag wie ausgestorben in der späten Mittagshitze. Als Inken ihren Arm hob, um dem Fahrer zu winken, roch er für einen Moment ihren Schweiß. Unter all den Schichten, die ein neues Leben mit sich brachte, war ihr Geruch der alte geblieben. Ein kleiner, stinkender Trost, dachte Jakob. Das Taxi hielt vor ihnen und aus dem Eingang des Nachbarhauses lief ein Mann direkt auf den Wagen zu, öffnete die Tür, saß schon fast auf der Rückbank, als Inken dazwischen sprang. »Das sei Ihr Taxi«, sagte sie. »Sie hätten das bestellt.« Der Mann blickte sie nur fragend an und sah aus, als interessierte ihn das nicht sonderlich, als hätte eine derart spießige Kategorie für ihn in seiner Eile keine Bedeutung. »Sie sehen ja, meinem Freund hier geht es nicht gut«, setzte sie nach und zeigte auf Jakob. Der Mann warf einen flüchtigen Blick auf ihn. »Ich sehe nichts«, sagte er. Doch er stieg nicht ein, blieb stehen in der geöffneten Wagentür und blickte Jakob noch einmal an. Sie sahen einander ins Gesicht und konnten es nicht glauben. »Jakob?«, sagte der Mann, wobei er den Kopf schief legte und sich ein wenig vorbeugte, als hätte er es mit einem Schwachsinnigen zu tun. Jakob hatte hunderte von Worten im Kopf. Er hatte sich dieses Wiedersehen so oft vorgestellt, dass es ganze ungeschriebene Drehbücher dazu gab. In keinem aber kam die Tatsache vor, dass er nicht würde sprechen können, dass er mit lahmer Zunge und tauben Lippen dastehen würde. Und das Einzige, was er von sich geben könnte, wäre ein verzweifeltes »Ock«. Georg. Sie stiegen am Lausitzer Platz aus dem Taxi, das sie mitten hineingefahren hatte in ihre gemeinsame Vergangenheit. Für Jakob war es keine Option gewesen, sich dagegen zu wehren, denn wenn man sich nach 22 Jahren wiedersah, sagte man nicht »Nein«, man sagte auch nicht »später« oder »morgen«. Er hatte inzwischen gelernt, dass es Gelegenheiten gab, die sich weder aufschieben noch wiederholen ließen. Er begann zu verstehen, dass das Leben in seinen besten Momenten eine einmalige Chance war. Damals war der Platz eine Müllhalde gewesen, jetzt war er eine autofreie Spielzone mit Tischtennisplatten und Blumenbeeten, Girlanden und Sitzecken, Himmel und Hölle auf dem Asphalt. »Wahnsinn«, sagte Georg, »ich erkenne nichts wieder.« Ungläubig sah er Jakob an, der weiterhin nur glücklich nicken konnte. »Was war das für ein Tag?«, fragte er sich. »Wo kamen sie plötzlich alle her?« Er war fast geneigt, an Fügung zu glauben. »Eine Stunde etwa«, hatte Inken zu Georg gesagt, »dann kann er wieder sprechen. So lange müsse Georg leider mit sich selbst reden.« Was ihm nicht sonderlich schwer fiel. Georg redete und redete. Er presste das Schweigen aus, das ein halbes Leben lang über ihnen gelegen hatte. Als redete er nur, um nichts zu sagen. Wo er lebte, was er machte, ob er glücklich war, ob er Jakob jemals verziehen hatte, kein Wort dazu. Stattdessen kommentierte er alles, was er sah und was er jedem anderen hätte erzählen können, nur nicht Jakob, der hier schließlich lebte, noch immer. Ein paar Straßen weiter zwar, aber was machte das schon? Jakob hatte Kreuzberg nie verlassen, hatte es nicht einmal vorgehabt. »Viel Erfolg!« Das waren Georgs letzte Worte gewesen, mit einem schwarzen Edding geschrieben auf ein Stück Pappe, das Einzige, was er in ihrer gemeinsamen Wohnung zurückgelassen hatte. Jakob war eines Abends nach Hause gekommen und hatte sie exakt halb leer vorgefunden. Jeden seiner Teller, jeden seiner Löffel hatte Georg mitgenommen, jede Notiz am Kühlschrank entfernt. Viel Erfolg. So viel Verachtung in zwei so gewöhnlichen Worten. Sie standen mitten auf der Spielstraße und Georg ließ den Blick schweifen. Mit seiner gebräunten Haut, in flatternder Stoffhose, ausgewaschenem T-Shirt und Flipflops sah er aus, als hätte er sich von einem fernen Strand hierher verirrt. In ihrer alten Videothek wurden jetzt Kaffeebohnen geröstet. In das Internetcafé war eine Eisdiele eingezogen, vor der sich ergraute Väter mit verhaltensauffälligen Kindern langweilten. »Ich fasse es nicht«, rief Georg und zeigte auf das danebenliegende Lokal. »Hier war doch dieser Italiener, wo wir immer Spaghetti Aglio e Olio gegessen haben, weil es das Einzige war, was man da essen konnte. Weißt du noch, wie wir zu dem albanischen Besitzer gesagt haben, du musst die Tropfsteinhöhle von der Decke kloppen und die Plastikstühle rauswerfen, dann werden sie dir die Bude einrennen?« Der hat uns ausgelacht und gesagt, in dieser Gegend sei einfach nichts zu holen und ist nach Charlottenburg gegangen. Und jetzt schau dir das an. Keine Tropfsteinhöhle mehr, kein einziger Platz mehr frei. Der arme Kerl, der hat so gar kein Gespür gehabt. Jakob hörte Georgs erschütterndes Lachen. Bei einem Mann seiner Größe, fast 2 Meter, und seiner Statur, sicher an die 100 Kilo, war das Lachen ein Beben. Und es war so hemmungslos, wie Jakob es aus jener Nacht erinnerte, in der sie zuletzt miteinander gelacht hatten. 22 Jahre war das her. Insgeheim hatte er darauf gewartet, dass sie sich wiedersehen würden. Doch je mehr Zeit vergangen war, desto weniger war er darauf vorbereitet gewesen. Er wusste nicht, was er jetzt hätte sagen sollen, womit er hätte beginnen sollen. Innerhalb einer Sekunde war Georgs Lachen damals erstickt. Es war in einer Totenstille verschwunden, in der Jakob ihn nicht hatte besuchen dürfen. Niemand hatte ihn in den ersten Tagen besuchen dürfen. Georg war gefallen. Ein Unfall. Ein Unglück. Niemand konnte etwas dafür. Das hatten sie Jakob alle gesagt, nachdem auf der Party die Musik ausgegangen war und die Sanitäter endlich angekommen waren. Die Gastgeber hatten es ihm noch Wochen später gesagt. Nur geglaubt hatte er es nie. Es war Jakobs eigene verfluchte Idee gewesen, aus dem Fenster hinaus auf das Baugerüst zu steigen. Seine Idee, einen Joint zu rauchen und sich unter den für jene Nacht angekündigten Perseidenschauer zu legen. Ganz allein seine unsinnige Idee, dass Wünsche wahr werden konnten. Und eine Tragödie, dass Georg all seine Ideen liebte, damals zumindest. In dieser Augustnacht hatten sie auf die Sternschnuppen über Berlin gewartet. Und als Jakob die erste erblickte, hatte er den Arm hochgerissen. Und Georg hatte sie ebenfalls sehen wollen. Jetzt ging er Jakob voraus, sein Körper durchtrainiert, breites Kreuz, kurze, akkurat geschnittene und immer noch rotblonde Haare. Als hätte der Sturz keine Spuren hinterlassen. Georg sah aus wie ein Mann in den besten Jahren. Und Jakob fragte sich, wann seine eigenen eigentlich gewesen waren. Vermutlich dachte er in diesem Moment nicht, dass ihm die besten Jahre noch bevorstünden, obwohl das zweifelsfrei ein schöner Gedanke gewesen wäre. Georg stieß die Tür zu ihrer alten Markthalle auf. Ein trübes, dunkles Loch war das damals gewesen, doch was er jetzt erblickte, verschlug ihm die Sprache. Stumm standen die beiden nebeneinander. Jakob fuhr mit der Zunge seine Zähne ab und blieb in der Lücke hängen. »Hier hat doch außer Aldi früher gar nichts geleuchtet«, sagte Georg, und sah auf die vielen kleinen Lampen, die an den neu gebauten Ständen hingen und ein so zartes Licht verströmten, dass er sich fühlte wie auf einem Weihnachtsmarkt, also nicht gut, genauer gesagt angewidert. Er begann, durch die Reihen zu gehen. Georg lachte wieder, ungläubig diesmal. Wer braucht denn Dry-Aged Rind? Und wo war ihr alter Schlachter geblieben, der, bei dem sie früher Gelbwurst gekauft hatten und sonst gar nichts? Ob es sowas überhaupt noch gäbe? Er denke oft daran, an die Gelbwurst. Sie gehöre zu den wenigen Dingen, die er an Deutschland vermisse. Langsam öffnete Jakob die Lippen und zu hören war ein trockenes, geflüstertes Entschuldigung. Sein allererstes Wort. Und die Betäubungsstunde war noch nicht einmal vorbei. Georg war so überrascht, dass er kaum aufhören wollte, ihm auf die Schulter zu klopfen. Seine Begeisterung äußerte sich zudem in dem Wunsch, jetzt endlich ein gemeinsames Bier zu trinken. »Ob es denn wenigstens das Kegler-Eck noch gäbe?«, fragte er. Jakob schüttelte den Kopf und nuschelte. »Aber das Billard-Eck.« »Hier sind wir zusammen nie gewesen«, stellte Jakob fest, als sie auf den Barhockern saßen und 2 Bier bestellten. »Richtig«, sagte Georg, »hier war ich manchmal ohne dich.« »Es gibt so Orte, die taugen zum Verstecken, wenn man mal seine Ruhe haben will.« Sie sahen am Eingang die Rollatoren stehen, die Aschenbecher aus Glas auf den Tischen, den ausgeblichenen Filz auf dem Billardtisch. An der nikotingelben Wand neben den Toiletten einzelne Fotos von Stammgästen mit schwarzen Bändern an den Bilderrahmen. Keine Musik, die anderen Gäste so stumm wie der Ausdruck in ihren Gesichtern. Es war eine der Kneipen, die morgens um 10 öffneten und abends um 8 schlossen. Hierher kam niemand zum Feiern. »Berlin habe ihm manchmal Angst gemacht«, sagte Georg. Wenn er hier saß, an diesem Tresen, sei ihm aufgefallen, dass in dieser Stadt viel mehr Menschen untergingen als anderswo. Als ob sie nur herkämen, um zu verschwinden, sich ins Grab zu saufen oder sonst wie ihre Existenz zu ruinieren. Die Wirtin stellte ihnen das frisch gezapfte Bier auf den Tresen. »Na dann«, sagte Georg und hob sein Glas. »Herzlichen Glückwunsch. Auf deinen 50. Mit einem verwunderten Lächeln bedankte sich Jakob. Er hatte keine Ahnung, woher Georg das mit dem Geburtstag wusste, ob er sich daran erinnert oder ob Inken es ihm zugeflüstert hatte. Sie stießen an. ein wenig unsicher, ob jetzt eine Umarmung angemessen wäre und wer damit anfangen sollte. Wenn zu viele Fragen auf einen zu kurzen Moment trafen, verstrich er in aller Regel ohne jedes Ereignis. Das war bei ihnen nicht anders. »Steht dir übrigens«, sagte Georg und deutete auf die Lücke in Jakobs Gebiss. »Damit passt du richtig gut hier rein. Man sieht es auch nur, wenn du lachst.« »Endlich ein überzeugender Grund, darauf zu verzichten«, sagte Jakob und nahm sich vor, von nun an nur noch mit geschlossenen Lippen zu lächeln, obwohl er insgeheim ein bisschen stolz war auf seine neue Lücke. Georg warf einen wehmütigen Blick aus dem Fenster, hinaus auf den Platz, den er so anders in Erinnerung hatte. »Kann es sein, dass diese ganze Scheiße da draußen mit Leuten wie uns angefangen hat?«, fragte Georg. »Wir waren Studenten. Aber wir haben Film studiert. Wir wollten Glamour, wir wollten Erfolg. Du zumindest, Jakob. Reich und berühmt werden, das ganze unnötige Zeug.« Jakob blickte in sein Glas, nahm eine Zigarette aus seiner Schachtel und sagte leise, dass es ihm leid tue. Dass es nichts gäbe, was er stärker bereue. Er habe damals nur nicht die Kraft gehabt, Nein zu sagen. Sie hätten ihn gefragt, Georg sei zu der Zeit nicht ansprechbar gewesen und er habe gedacht, bevor es jemand anderes tue, mache er es lieber selbst. Das sei nicht richtig gewesen. Ein Fehler. Sehr schnell habe er das verstanden, aber trotzdem zu spät. Da habe er schon nicht mehr zurückgekonnt. »Zurück kann man immer«, sagte Georg. »Aber wer will das schon? Zurück fühlt sich auch dann wie die falsche Richtung an, wenn es die einzig richtige ist.« 2 Wochen vor Drehbeginn war Georg gestürzt. Es sollte sein erster großer Film werden. Der Film, mit dem er direkt nach seinem Studium die Kritiker und Zuschauer erobern würde. Als Genie, nicht als Talent. Als solches galt er längst. Das Projekt war in den Händen der begehrtesten Produzenten. Die Schauspieler befanden sich bereits in der Kostümprobe. Für die Motive liefen Genehmigungsverfahren beim Straßenverkehrsamt. Alles war vollständig finanziert. Die Verträge lagen unterzeichnet in den Ordnern. Das Drehbuch war, wie man zu sagen pflegte, kurbelfertig. Und dann fiel Georg. Erst vom Gerüst, dann ins Koma. Man berief Krisentreffen ein, suchte nach Auswegen, erwog, das Projekt zu verschieben. Doch niemand konnte sagen, ob Georg wieder aufwachen würde und was danach von seinem Talent noch übrig wäre. Schließlich taten sie das Naheliegende. Sie fragten den ehemaligen Kommilitonen, besten Freund, Mitbewohner und noch dazu Co-Autor, ob er die Regie übernehmen wolle. Und Jakob sagte ja, ohne auch nur eine einzige Sekunde zu zögern. Der Film, der unverhofft zu seinem geworden war, lief weltweit auf den renommierten Festivals, gewann Preise, wurde einer der erfolgreichsten deutschen Filme jenes Jahres. Jakob war die große Überraschung. Und von Georg hörte man nie wieder etwas. Nur so viel. Er habe überlebt und Monate in einer Reha-Klinik in den Alpen verbracht. Wo genau, hatte Jakob nie herausfinden können. Nicht nur Georg selbst, auch seine Familie hatte sich geweigert, mit ihm zu sprechen. Das ausgeräumte Zimmer und ein Stück beschriebene Pappe waren die einzigen Lebenszeichen, die Georg hinterlassen hatte.
Bettina Hoppe las die 2. von 6 Folgen des Romans »Das Fest« von Lucy Fricke. Das Buch ist im Klaassen Verlag erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Und diese Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte der Deutschen Post in größeren Städten für heute zu einem Warnstreik aufgerufen. In der gescheiterten 2. Verhandlungsrunde vergangene Woche habe es kaum Bewegung gegeben. Aus Bonn, Jörg Sauerwein.
Die Gewerkschaft fordert für die rund 170.000 Beschäftigten bei der Post unter anderem 7% mehr Geld. Außerdem soll es 3 zusätzliche Urlaubstage geben, für Verdi-Mitglieder sogar 4. Diese Forderungen hält die Post für nicht finanzierbar. Aus der Bonner Konzernzentrale heißt es, der Spielraum für Lohnerhöhungen sei sehr gering. Denn einerseits sinke die Zahl der beförderten Briefe immer weiter, damit steigen die Kosten. Zum anderen habe man einen großen Investitionsbedarf und es gebe von der Bundesnetzagentur nicht genug Spielraum für die Erhöhung beim Porto. Beim Standardbrief ist das zum Beispiel zwar zu Beginn des Jahres gerade von 85 auf 95 Cent erhöht worden, der Post ist das allerdings zu wenig.